Auch von mir ein herzliches guten Morgen. Ich freue mich, dass wir wieder hier sein können. Und ich empfinde es als ein besonderes Privileg, dass ich heute etwas von dem weitergeben kann, was mir in letzter Zeit so wichtig geworden ist und worüber ich nachgedacht habe. Normalerweise bei einer Predigt erwartet man ja, dass da einer vorne steht und redet, wie ich jetzt gerade auch mache. Aber ich möchte etwas anders anfangen heute. Ich möchte mit euch eine theologische Frage, ich möchte mit euch eine theologische Frage bedenken. Und das werde ich euch nicht zuerst mal nicht vorgeben, sondern ihr sollt selber nachdenken. Ich habe schon im Vorprogramm jetzt gedacht, eigentlich sollte es ganz leicht sein, diese Frage zu beantworten, denn die wurde in den Liedern und in den Texten schon mit 20 verschiedenen Begriffen ungefähr beantwortet. Also, ihr werdet eine kurze Bedenkzeit bekommen und anschließend bitte mit euren Sitznachbarn euch drüber austauschen. Die Frage ist, wer ist Gott? Wer ist Gott? Oder erklärt, wer ist Gott für euch? Diese Frage ist mir tatsächlich mal gestellt worden in Papua-Neuguinea an einem Flughafen und da habe ich erstmal geschluckt. Also 20 Sekunden zum Nachdenken. Wer ist Gott? Wie würdest du es erklären? Das sollte genügen. Also, redet mal drüber. Wer ist Gott für euch? Ich kürze das jetzt mal ab. Und nun, wofür haben wir die Bibel, wenn nicht dazu, diese Frage zu beantworten? Wer ist Gott? Gott stellt sich vor in der Geschichte, indem wir mit Menschen redet, und das ist uns überliefert in der Bibel. Eine Geschichte, wo diese Frage ganz groß da war, war im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Da wird berichtet, wie Paulus in Athen ist. Wir gehen also jetzt zurück in das Jahr, ungefähr das Jahr 51, lange Zeit zurück, fast 2000 Jahre. Athen, nicht das moderne Athen, sondern wesentlich kleiner damals. Athen hatte damals ungefähr 10.000 Einwohner, schätzt man. Es war damals nicht die Provinzhauptstadt. Die Provinzhauptstadt von Achaia hatten die Römer nach Korinth verlegt. Korinth war damals 20 Mal größer als Athen. Athen war aber immer noch die Stadt der Philosophie, die Stadt der Liebe zur Weisheit, wir würden sagen die Stadt der Wissenschaft. Die Söhne der römischen Oberschicht wurden dahin geschickt, um ihre Bildung zu bekommen. Ihr habt wahrscheinlich von Plato und Sokrates und den ganzen Philosophen gehört und das war damals ihr Name, Stadt der Philosophie. Paulus hatte so seine Gewohnheiten, wenn er wohin gekommen ist. Er hat immer zuerst mit den Juden gesprochen, er ist in die Synagoge gegangen, hat ihnen von Jesus erzählt, von der Auferstehung erzählt, von der Rettung erzählt. Und dann, wenn die dann ihn abgelehnt haben, dann ist er weitergegangen, hat gesagt, so, jetzt gehe ich dann zu den anderen und erzählt ihnen von Jesus. Und in Athen ging es ein bisschen anders. Er ist zuerst zu den Juden gegangen, in die Synagoge, hat mit ihnen gesprochen. Aber wie er durch die Stadt geht, sieht er rechts und links der Straßen, überall an allen Ecken, Altäre und Statuen und Götterbilder. Und er sieht Leute, die Weihrauch hinbringen, die Essen hinbringen, die davor sich niederbeugen, die anbeten vor diesen Idolen, vor diesen Idolen ist das englische Wort, vor diesen Götterbildern. Und er regt sich fürchterlich drüber auf. Wie ich das gelesen habe in der Vorbereitung, habe ich gedacht, Mensch, Paulus, wieso regst du nicht so auf? Das ist doch bloß eine Metapher für das, was die Leute eigentlich glauben und sich wünschen fürs Leben. Aber Paulus regt sich fürchterlich auf. Und er fängt an, auch auf dem Marktplatz mit jedem zu reden, der ihm da unter die Hände kommt oder der sich ihm stellt sozusagen. Und er hat dabei keinerlei Berührungsängste, sondern er redet auch mit den Philosophen der damaligen Zeit, mit den Anhängern von Epikur. Das war ein wichtiger Philosoph, der hat 270 vor Christus gelebt, aber seine Lehre hat sich lange gehalten, bis ungefähr 200 nach Christus war die sehr lebendig in Athen und in der Gegend. Und die anderen waren die Stoiker. Nun, ich weiß nicht, wie viele von euch sich mit griechischer Philosophie auskennen. Ich muss es auch erst nachlesen, muss ich sagen. Ich habe mal das zusammengefasst. Der Epikur ist sich gewiss, dass Herr der Welt der Zufall ist. Drum leb und mach das Beste draus, denn nach dem Tod ist alles aus. Die Stoiker dagegen sagen, die Welt wird von Vernunft getragen. Was auch geschieht, halte es brav aus. Wenn's stirbst, gehst du im Logos auf. Ich denke, wir finden diese Haltung, diese Weltanschauung bis heute in unserer Gesellschaft. Nicht in der Reinform, natürlich nicht, aber doch ziemlich verbreitet. Logos ist übrigens dieser Gedanke, diese ewige Vernunft, der ewige Geist, der kosmische Geist, hört man heute auch in Österreich ziemlich oft. Wir haben so schöne Sonntagssendungen und im Fernsehen und da kommt das regelmäßig vor, dürfen dann Kräuterhexen auftreten und so. Also in Österreich ist es ganz, ganz da, ganz dick, dass man von dem Geistern im Hintergrund spricht. Okay, zweierlei Hauptströmungen in der Zuhörerschaft von Paulus und mit denen hat er diskutiert. Und natürlich gibt es verschiedene Reaktionen drauf. Und die Reaktion ist ganz einfach, Schwurbler oder Philosoph. Die einen haben gesagt, das ist ein Schwätzer, ein Schwurbler, dem braucht man nichts zuhören. Schwurbler ist ein modernes Wort, gell? dem braucht man nichts zuhören, am besten verbieten wir eben das Wort. Die anderen haben gesagt, na, vielleicht hat er doch was zu sagen. Nun, sie konnten das damals nicht einfach so entscheiden, sondern da gab es den Areopag, das war der Stadtrat von Athen. Also Paulus geschnappt, von Stadtrat geschleppt, vielleicht ist er auch freiwillig mitgegangen. Der Areopag, der hat erstmal ganz höflich gefragt, dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind. Und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Das ist doch ein sehr angenehmer Diskurs, oder? Wenn jemand so sich interessiert zeigt. Hören wir uns an, was der Paulus dann geantwortet hat. Die Rede hat uns der Lukas in der Apostelgeschichte überliefert. Apostelgeschichte 17, Vers 22 bis 31.
Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren, und rief: Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand: für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich euch nun bekannt machen. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung eines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm allein verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. Weil wir nun von Gott abstammen, ist es doch unsinnig zu glauben, dass wir Gott in Statuen aus Gold, Silber oder behauenen Steinen darstellen könnten. Diese sind doch nur Gebilde unserer Kunst und unserer Vorstellungen. Bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm umzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen, und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte.
Danke. Das meiste von dem, was Paulus gesagt hatte, konnten seine Zuhörer bejahen. Er fängt ja damit an, Gott ist Schöpfer des Kosmos, Schöpfer des ganzen, der ganzen Welt. Das passt für die Stoiker sowieso und die Epikureer sind auch davon ausgegangen, dass es Götter gibt. Also das geht schon. Weiter, Gott ist Herr über Himmel und Erde. Weiter, er wohnt nicht in menschengemachten Tempeln. Dafür ist er zu groß. Er braucht nicht den Dienst der Menschen oder die Hilfe. Alle Sachen, die gut gepasst haben zu den Vorstellungen der Menschen damals. Das nächste auch noch. Vielmehr gibt Gott den Menschen das Leben und alles, was sie brauchen. Und er hat jedem Volk seinen Ort und seine Zeit zugewiesen. Die Stoiker haben ja geglaubt, dass der große Weltgeist alles und der Ursprung von allem ist. Und von daher hat das alles noch schön gepasst, auch für die Stoiker. Die Epikureer haben vielleicht gesagt, na, die Götter sind nicht mit uns befasst, wir interessieren sie ja gar nicht. Dann weiter, Gott möchte erkannt werden. Alles, was er tat, sollte dazu dienen, dass die Menschen ihn kennenlernen können. Und er ist nicht weit weg. Er ist jedem von uns nahe. Manche Übersetzungen schreiben hier, er durchdringt alles. Das hört sich so an wie so ein pantheistisches Bild, was auch im Animismus ganz verbreitet ist, dass man denkt, Gott ist überall drinnen. Die Stoiker damals haben das auch gelehrt. Und Paulus stimmt auch mit einigen griechischen Dichtern überein und sagt, wir stammen von Gott ab. Wir tragen seine Art in uns. Und wir dürfen nicht denken, dass man Gott irgendwie darstellen könnte. Also diese ganzen Statuen, die er gemacht hat, sind zwar schön zum Anschauen, aber es sind kein Bild von Gott. Ihr könnt euch ja gar keine Vorstellung machen, wie Gott wirklich ist. Und damit steuert der Paulus allmählich zu seinem Hauptpunkt zu, auf seinen Hauptpunkt zu. In Gottes Augen ist diese Gottesverehrung für die Menschen, ist falsch. Diese Art, Gott zu verehren, ist einfach daneben. Aber, sagt Paulus, er hat darüber hinweggesehen. Warum? Weil die Menschen es nicht besser kannten. Nun, ich finde das schon ein starkes Stück, dass der Paulus ausgerechnet die Athener, die so stolz waren auf ihre Philosophie, auf ihre Wissenschaft, dass er ihnen gesagt hat, ihr seid unwissend. Stellt euch das mal vor. Ihr seid unwissend. Das musste er den Leuten sagen. Ihr kennt ja Gott gar nicht. Und dann sagt er, genau diesen Gott, den stelle ich euch vor. Was mir hier auch auffällt, ist, Paulus hatte sich zwar wirklich aufgeregt über die ganzen Götterbilder und über diese ganze falsche Gottesverehrung in der Stadt. Aber er hält es ihnen nicht vor. Er sagt nicht, ihr seid solche Deppen. Sagt er nicht. Er sagt, okay, ihr habt es nicht besser gewusst. Und Gott verdammt euch nicht dafür jetzt, sondern Gott schaut drüber hinweg. Aber es soll nicht so bleiben. Gott stellt eine Forderung. Gott möchte, dass alle Menschen an allen Orten umkehren zu ihm. Er fordert alle Menschen zur Umkehr auf. Das Wort Umkehr, Moment, ja, das Wort Umkehr im Griechischen, jetzt müsst ihr mal besonders schlau mal, Metanoia, Metanoia. Neuer heißt Denken oder Verstand. Und das könnte man wörtlich übersetzt sagen, nachträglich denken oder späteres Wissen. Es geht also darum, etwas, was man in der Vergangenheit getan hat, mit dem neuen Wissen neu zu bewerten und daraus dann die Folgerungen zu ziehen. Vielleicht ist eine Verhaltensänderung nötig, vielleicht ist es nötig, dass man irgendwas anderes tut, zum Beispiel sich entschuldigt. Das ist Umkehr, Metanoia. Paulus erläutert dann weiter und jetzt wird es für seine Zuhörer wirklich neu. Diese Umkehr von der falschen Gottesverehrung ist wichtig, weil Gott einen Tag des Gerichts festgesetzt hat. Ihr könnt nicht einfach so tun, als wäre das Leben hier alles und nachher die Epikureer haben gesagt, da ist dann aus. Die Stoiker haben gesagt, jeder, der mal stirbt, gehen wir auf im großen Logos, im großen Weltgeist. In beiden Fällen hast du keine Rechenschaft. Paulus hat gesagt, musste sagen, so ist das nicht. Wir hätten es gern so, sage ich es dazu. Aber in Wirklichkeit, so wie Gott sich uns vorgestellt hat, ist es anders. Sondern da gibt es einen Tag der Rechenschaft. Es wird einen Richter geben. Und das hören wir nun wirklich nicht gerne. Und dieser Richter den hat Gott bestätigt durch seine Auferstehung. Wir wissen, um wen es geht. Es geht um Jesus Christus. Den hat Gott zum Richter eingesetzt. Das ist eine Botschaft, die ich persönlich nicht mag, aber sie ist trotzdem da. Ich hätte am liebsten, dass alle Menschen einfach so in den Himmel kommen, einfach zu Gott kommen können. So wie sie Stoiker gelehrt haben, wenn wir sterben, kommen wir eh alle in den Himmel, sage ich jetzt mal. Sie haben gesagt, wir gehen alle im großen Geist auf. Das ist sehr verbreitet heute. Wäre schön, wenn es so wäre, aber die Bibel und so wie Gott sich uns vorgestellt hat, ist es anders. Es wird ein Gericht geben, eine Gerechtigkeit. Die Herren vom Athener Stadtrat, vom Areopag, haben bis dahin zugehört, aber das hier von der Auferstehung, das geht ihnen dann doch ein bisschen zu weit. Auferstehung? Na, also das geht nun wirklich nicht. Wie schon erwähnt, das ging ihnen total über ihre Vorstellung hinaus. Und an der Stelle hört dann auch die Rede von Paulus auf. Und wir wissen nicht genau, wie das da abgelaufen ist, ob dann einige aufgestanden sind und gesagt haben, so Paulus, das reicht mal. Oder ob Paulus sowieso fertig war mit seiner Rede. Oder hat der Lukas einfach nicht weiter überliefert, das wissen wir einfach nicht. Aber Lukas hat uns überliefert, was die Reaktionen waren. Und zwar gab es dreierlei Reaktionen. Da war einmal Spott, wie vorher am Marktplatz auch schon. Dann war Interesse, das hatten wir auch schon. Und es gab Glaube. Einige haben tatsächlich an Jesus geglaubt, auf Paulus Rede hin. Paulus hat es geschafft, den Athenern Gott so darzustellen, dass sie mitkonnten, dass sie gesehen haben, wo sie es richtig verstanden hatten und auch verstanden hatten, wo sie falsch gelegen hatten. Und das finde ich aus der Sicht eines, wir haben ja im Ausland gearbeitet immer, und da ist das ständig die Frage, wie kriege ich meine Botschaft rüber? Wie können die Menschen es verstehen? Ich denke, diese Frage sollten wir uns auch stellen, hier in Deutschland. Wie können wir über Gott reden? Wie erklären wir, wer Gott ist? Welche Weltanschauungen und Überzeugungen finden wir bei unseren Mitmenschen? Ich sehe oben, ja, passt. Ich muss mir da immer wieder auch sagen, es ist nicht unser Job, die Menschen zu verurteilen. Paulus hat, wie gesagt, er hat sie aufgeregt, aber er hat sie nicht beschimpft oder irgendwie. Er hat ihnen eine Chance gegeben, Gott kennenzulernen. Wir müssen aber das so machen, dass die Menschen es verstehen. Die Frage ist also, wo können wir ihnen zustimmen? Ich bin da meistens, und meine Frau sagt mir das ständig, das große Wort, das man nicht verwenden sollte in einem Ehegespräch, immer. Meine Frau erinnert mich immer wieder mal dran. Ich bin da ziemlich schnell und sage, na, so geht das nicht. Oder das ist total falsch. Einfach ein schnelles Urteil. Das sollten wir nicht machen. Da haben wir uns über viele Jahrhunderte inzwischen einen Namen erkämpft als Christen sozusagen, dass wir alle verurteilen, die nicht unserer Meinung sind. Wenn das der Fall sein sollte, bei uns persönlich, bei mir persönlich, dann sollten wir das besser ändern. Aber wie können wir Gottes Anspruch an die Menschen weitergeben? Wie können wir das erklären, sodass es verstanden wird? Und da müssen wir wirklich nachdenken drüber. Paulus hat Gott als Schöpfer, als Herrn der Welt dargestellt und erklärt, als Ursprung, als Erhalter, als geistliches Wesen auch. Transzendent, sagt man heute. Gleichzeitig auch seine Liebe dargestellt, dass Gott über ihre Fehler hinweggesehen hat. Er hat ihn auch als Richter dargestellt und als Retter auch. Wenn wir zu Jesus schauen, bei Jesus war der Begriff des Vaters ganz wichtig. Jesus hat über 100 Mal wird uns das überliefert, dass Jesus von Gott als dem Vater spricht. Und so wie das Vater unser, so fängt das sein Gebet an, das er uns gelehrt hat. Der Vater, das ist der Hauptbegriff für Jesus. Wir können auch darüber sprechen, dass Gott uns in Jesus so nahe gekommen ist, dass er Mensch geworden ist, dass er uns wirklich versteht. Und nicht nur von außen anschaut. Wir können auch darüber sprechen, dass Gott uns als Menschheit, als Menschen den Auftrag gegeben hat, die Welt zu bebauen und zu bewahren, wie es im 1. Mose heißt. Und dass wir eben Gottes Schöpfung auch achten sollen. Und dass Gott hat gute Pläne für uns. Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Und wenn Menschen denken, Christsein heißt, so durch die Welt zu gehen, bloß ja nicht rechts und links anecken, bloß ja nicht über die Grenze steigen oder über jene Grenze steigen, dann können wir ihnen auch sagen, so ist das nicht. Gott geht es darum, dass unser Leben voll Freude ist. Wir können auch über Sündenvergebung und Neuanfang sprechen. Bei Gott haben wir immer die Chance, neu anzufangen. All das sind Dinge, die können je nach Situation, je nach Gesprächspartner so wichtig sein. Und lass uns einfach auch da das machen wie der Paulus, dass wir unseren Gott, der so groß und so wunderbar ist, auch so versuchen zu erklären, dass unsere Gesprächspartner, unsere Kollegen, unsere Mitmenschen ihn verstehen können. Und es geht da nicht darum, dass sie jetzt einfach nur eine neue Idee über die Welt haben, sondern dass sie zu Gott nach Hause kommen. Lasst uns den Menschen den Weg nach Hause zeigen. Danke.